ich mag meinen Körper, ich finde ihn eigentlich gut, aber wenn dann Leute anfangen, auf mich zu schauen oder darüber zu reden, dann mag ich ihn nicht mehr.
Ist das noch normal?
Der Krone-Hit Psychotalk.
Hallo, hi zum Krone-Hit Psychotalk, unsere Sendung für mentale Gesundheit im Radio mit unserem psychotherapeutischen Experten Daniel Martosch.
Schönen guten Abend, gute Nacht und mit dir, Jenny, ich freue mich, dass
ja,
du da bist, weil
die
Melli
auch.
Ja was für ihre mentale Gesundheit macht. Hoffentlich, sie ist auf Urlaub in Panama, liebe Grüße, oder gerade am Weg, glaube ich, dorthin.
Ja, voll. Ja. Guten Flug noch, Melli. Ich halte hier die Stellung, freue mich sehr, dass ich da sein kann. Und wir quatschen heute über das Thema Selbstakzeptanz.
Mhm.
Daniel, da gleich mal meine Frage. Selbstakzeptanz, was ist der Unterschied zu Selbstliebe? Was ist wichtiger, was ist besser? Gibt es da sowas?
Besser gibt es, glaube ich, bei da nicht. Aber Selbstakzeptanz ist in Wirklichkeit ein Teil unseres Selbstwertes. Also der Selbstwert, der setzt sich aus vier Teilen zusammen. Einer davon ist Selbstakzeptanz. Das heißt, Selbstakzeptanz, ich bin so, wie ich bin, fühle ich mich gut. Also ich kann mich selbst akzeptieren, vielleicht auch mit meinen Mängeln, mit meinen kleinen Fehlern, aber auch mit meinen ganz vielen Stärken, die ich habe und die mir vielleicht nicht so bewusst sind. Der nächste Teil des Selbstwertes wäre Selbstbewusstsein. Das heißt, ich weiß, dass ich was kann, im besten Fall. Oder ich bin stolz auf das, was ich kann. Und dann brauchen wir für den Selbstwert, der ja auch so ein bisschen die Selbstliebe dann vielleicht ausmacht, brauchen wir noch ein soziales Netz. Wir brauchen andere. Wir sind soziale Wesen. Das heißt, wir müssen ja in Kontakt mit anderen auch sein. Und da sind wir dann auch ein bisschen beim Thema heute vergleichen. Wir vergleichen uns und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und wir brauchen, ganz wichtig auch, soziale Kompetenz. Das heißt, wir müssen auch mit anderen gut können. Und wenn man diese vier Teile zusammennimmt und wenn die gut aufgebaut sind und gut gefüllt sind, dann haben wir einen guten Selbstwert. Also Selbstakzeptanz ist schon sowas wie Selbstliebe auch, weil das ist, okay, ich mag mich so, wie ich bin. Und das ist mal Grundvoraussetzung, dass ich auch einen guten Selbstwert habe. Und Selbstwert ist für unsere psychische Gesundheit extrem wichtig, weil wir brauchen einen Selbstwert, damit wir auch in Kontakt mit anderen treten können, damit wir Sicherheit haben können für uns, damit wir Kontrolle haben können und damit wir auch schöne Sachen uns gönnen können und damit wir uns auch sicher sind, dass wir unangenehme Sachen bewältigen können. Also Selbstwert ist ganz, ganz wichtig und deshalb heute sehr, sehr spannendes Thema.
Das heißt, für unseren Selbstwert brauchen wir andere, wie du es gerade gesagt hast.
Ja, wir brauchen für unseren Selbstwert auch andere, weil wenn wir ganz alleine sind, können wir schon auch mit uns zufrieden sein. Aber wir Menschen haben auch dieses Grundbedürfnis nach Bindung. Wir wollen irgendwo dazugehören. Das heißt, wir wollen in einer Gruppe, das ist evolutionär gewachsen, also wir Menschen wären alleine nicht überlebensfähig gewesen, sondern was uns überlebensfähig gemacht hat und deshalb ist das so tief in uns drinnen, ist, dass wir uns als Menschen, als Gruppe zusammengetan haben und da auch aufeinander geschaut haben, uns aufgeteilt haben und diese Kraft der Gruppe genutzt haben, um uns gegen viel stärkere, da kommt immer dieses Beispiel mit diesem Säbelzahntiger, und wenn man jetzt one-on-one Mensch, Nacktaffe mit kalter Nase, der jetzt nicht super bewaffnet ist, wenn wir uns halt einen Säbelzahntiger daneben anschauen, also wenn die jetzt eins gegen eins kämpfen, wenig Chancen. In der Gruppe allerdings haben wir es geschafft, dass wir erstens aufeinander aufpassen können, dass ich schlafen kann, während du Wache hältst, ob der Säbelzahntiger kommt oder nicht. Und natürlich auch, dass wir uns zusammentun können und vielleicht diesen Säbelzahntiger dann auch in die Flucht schlagen können oder dass wir halt auch nachdenken können, Waffen bauen, gemeinsam dann auf die Jagd gehen können. Also wir brauchen diese Gruppe und deshalb gehört das natürlich auch dazu, dass wir andere brauchen für unseren Selbstwert.
Und hat das automatisch auch immer was mit Vergleich zu tun? Hat Selbstwert, Selbstakzeptanz immer was mit Vergleich zu tun?
Ja, hat schon.
Weil wir da unser Ideal hernehmen, oder wie?
Ja, unser Vergleichen ist angeboren. Also ich glaube, es gibt, oder alle Menschen, die sagen, alle Personen, die sagen, sie vergleichen nicht, sind, glaube ich, nicht ganz ehrlich, weil wir vergleichen die ganze Zeit. Und Vergleichen ist auch per se nicht schlecht, weil Vergleichen bringt uns als Menschen eigentlich sehr viel und sei es nur, oder wir werden heute noch im Detail darauf eingehen, was das Vergleichen Vergleichen eigentlich bringen kann und was aber auch die Gefahren des Vergleichens sind, weil da passieren uns manchmal ein paar Fehler und dann kann es tatsächlich auch zu Leid und Schmerz führen, wenn wir uns falsch vergleichen. Aber Vergleichen an sich ist etwas, das hat sich die Natur, Gott oder wer auch immer schon sehr, sehr gut überlegt, weil durchs Vergleichen haben wir viele, viele Vorteile.
Wir haben gerade schon besprochen, dass es immer etwas mit Vergleich zu tun hat.
Mhm.
Inwiefern ist das wichtig, vielleicht auch gut? Inwiefern kann uns Vergleich vielleicht auch schaden?
Also Vergleich ist einmal eine Tatsache. Also wir vergleichen uns permanent, wir Menschen. Wir haben einfach das Bedürfnis, uns miteinander zu vergleichen. Und es gibt in der Natur ganz wenig, was nicht auch einen Sinn macht. Und Vergleichen macht ganz viel Sinn in Wirklichkeit. Weil Vergleich, der Vergleich mit anderen Menschen, wenn man es jetzt auf soziale Sachen bezieht, weil wir könnten ja auch, wir vergleichen ja auch permanent irgendwelche Dinge miteinander. Also jetzt gar nicht, meine ich so, wer hat das bessere iPhone, sondern unser Hirn ist so konzipiert, dass wir, wenn wir mal was gelernt haben, okay, weil ich da gerade vor mir sehe, ein Mikrofon schaut so und so aus, dann habe ich ein Bild von einem Mikrofon einmal abgespeichert. Das war ziemlich anstrengend das erste Mal. Jetzt weiß ich aber, wenn ich ins Radiostudio komme oder mein Hirn weiß das, okay, da steht ein Mikrofon, das wird so und so ausschauen. Ich rufe dieses Bild in meinem Hirn ab und vergleiche das, was da in der Realität ist, mit dem, wie es in meinem Hirn abgespeichert ist. Und da spare ich mir irrsinnig viel Energie, weil ich muss nicht nochmal das ganz komplett neu lernen, dieses Teil Mikrofon, sondern ich vergleiche und schaue, ob es irgendwelche Veränderungen gibt. Und so funktioniert unser Hirn. Das heißt, wir vergleichen einmal grundsätzlich permanent, so funktioniert unser Gehirn, so funktioniert unsere Wahrnehmung.
Ich denke mir gerade auch beim Einkaufen zum Beispiel, oder? Wenn ich jetzt sage, ich nehme diesen Topfen oder diesen, vergleiche ich die miteinander.
Genau, und das ist ja auch ein großer Vorteil. Das machen wir ja nicht einfach, weil uns fad ist, und sondern weil wir schauen, okay, was ist das Bessere für uns? Und so ist es auch in sozialen Vergleichen. Das soziale Vergleichen hat ganz viele Vorteile. Erstens gibt es mir, wenn ich mich mit anderen vergleiche, gibt es mir eine Information, die sehr, sehr wichtig für mich ist, die mir sagt, wo stehe ich, wo bin ich und was ist meine Rolle gerade in dieser Gruppe, in diesem sozialen Zusammensein. Also es gibt mir ganz viele Infos über mich und vor allem dann auch, wo gibt es vielleicht auch noch ein bisschen Nachholbedarf, wo müsste ich vielleicht ein bisschen besser werden, dass ich besser in die Gruppe integriert bin, dass ich mehr machen kann und dass ich mich auch weiterentwickeln kann. Also ich brauche diesen Vergleich tatsächlich für mich, um Informationen für mich zu bekommen. Ich brauche aber auch einen Vergleich, weil das ist eine Fähigkeit, um Gefahren abschätzen zu können. Also ein konkretes Beispiel dafür wäre zum Beispiel, da ist ein Fluss und ich muss auf die andere Seite. Das passiert jetzt nicht so oft im Leben, aber nur damit man sich's vorstellen kann. Also da wäre jetzt ein Fluss und ich muss auf die andere Seite und ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe oder nicht. Dann kann ich abwarten, wenn ich schlau bin, bis ein anderer Mensch kommt, der ähnlich gebaut ist wie ich und schau mal, wie es dem geht. Und dann kann ich mich vergleichen. Wenn der das gut schafft und locker schafft, dann kann ich einen Vergleich für mich ziehen und sagen, okay, das werde ich wahrscheinlich auch schaffen. Also ich vergleiche mich auch mit den Fähigkeiten von anderen Menschen, damit ich für mich einschätzen kann, kann ich das oder kann ich das nicht? Also das ist auch tatsächlich so ein Vorteil, dass ich Gefahren für mich ein bisschen vermindern kann und mir das einmal anschauen kann und natürlich sehr profitiere von Menschen, die diese Erfahrung schon gemacht haben oder die diesen Vergleich schon irgendwann einmal davor gemacht haben und die sich da einfach sicher sind. Vergleich ist genauso wichtig für mich zum Lernen. Ich vergleiche mich, wenn ich mich nach oben vergleiche. Also da gibt es unterschiedliche Arten, wie man sich vergleichen kann. Man kann sich nach oben vergleichen. Ich vergleiche mich mit Menschen, Personen, die besser sind als ich. Mhm. Und wenn ich so einen Aufwärtsvergleich mache, kann ich extremst viel lernen. Also du bist ja auch eine begeisterte Sportlerin, du machst sehr, sehr viel Sport.
Kraftsport, genau.
Genau. Und da wirst du ja auch wahrscheinlich, wenn du was dazu lernen möchtest, eher von Menschen dir was abschauen, die das gut können.
Voll, absolut. Ich sehe, was andere schon geschafft haben, was möglich ist, wo ich vielleicht hin möchte.
Wie sie das machen, wie sie das erreicht haben.
Genau, wie sie an ihre Ziele kommen. Nur, da gibt es für mich immer zwei Typen Menschen, kann man das irgendwie so kategorisieren. Die einen, wenn sie sich nach oben hin vergleichen, sind dann eher so, boah geil, das möchte ich auch schaffen und voll cool, wie weit der gekommen ist und wenn der das hinkriegt, kriege ich das auch hin. Und dann die anderen, die sich denken, boah, der ist viel besser als ich, der schafft das viel besser, da werde ich ja nie hinkommen und so.
Genau, also das kann sehr schnell passieren, das ist so ein Denkfehler tatsächlich.
Ist
und dass wir uns da auch nicht Glückssache, das hat Typsache, sehr Typsache. Also Typsache, das ist Typsache und hat sehr viel mit unserer Lerngeschichte zu tun und vor allem, wie es mir mental auch gerade geht. Zum Beispiel, wenn ich depressiv bin, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich sehr ängstlich bin, aus welchen Gründen auch immer, dann kann das sehr schnell in die Richtung gehen, dass ich mich nach oben hin vergleiche und da nur bestätige, dass ich ein Nichts bin. Also wenn ich schon so diese Grundannahme in mir trage, die ich wahrscheinlich irgendwo mal mitbekommen habe, die passiert ja auch nicht von ungefähr oder die passiert nicht einfach so, dass ich eh schlecht bin und dann in Richtung tatsächlich so davon überzeugt bin, dann vergleiche ich mich gern unter Anführungszeichen mit Menschen, die ober mir sind, um mich einfach zu bestätigen, um zu sagen, okay, meine Grundannahme, ich bin ja wirklich schlecht und ich werde das nie schaffen. Das ist dann tatsächlich schon problematisch und da muss man dann aufpassen, wenn das zu viel wird, weil dann kann das wirklich in Richtung Depression gehen, was eine ernstzunehmende Erkrankung ist. Mhm. Und in einer Depression neigt unser Hirn dazu, oder das ist ein Fakt, dann sehen wir nur die negativen Sachen, da haben wir ein negatives Bild von uns selbst, da haben wir ein negatives Bild von unserer Umwelt und wir haben vor allem auch ein negatives Bild von der Zukunft. Das heißt, da sind wir in so einem negativen Strudel drinnen und dann macht das natürlich ganz viel mit uns, weil wir uns selbst abwerten. Aber wenn ich gesund bin und solche negativen Erfahrungen oder Grundannahmen nicht über mich habe, dann kann ein Vergleich nach oben sehr viel bringen, weil da kann ich ganz viel lernen. Dann kann ich mir das anschauen und sagen, okay, ja, der hat das so und so gemacht, möchte ich auch. Und da muss man auch aufpassen, also wirklich aufpassen, dass man sich dann auch fair vergleicht und nicht nur das Ergebnis sieht, wie wenn wir den Sport jetzt hernehmen. Ich laufe zum Beispiel sehr gerne, also ich bin ein leidenschaftlicher Jogger oder, nein, ich sag Läufer. Läufer, also ich laufe gern. Und wenn ich mich jetzt mit dem Marathon-Weltrekordhalter vergleiche und sage, okay, das ist der Standard und nur wenn ich auch in 2 Stunden einen Marathon laufen kann, dann habe ich überhaupt das Recht zu laufen, weil das ist das Einzige, was zählt und das muss ich erreichen, dann werde ich ziemlich wenig Spaß am Sport, an der Bewegung haben. Und vor allem ist es unfair, weil der Mensch hat komplett andere physiologische Voraussetzungen. Der macht das hauptberuflich, der macht sonst nichts tatsächlich. Der richtet sein ganzes Leben danach aus, um diesen Marathon in 2 Stunden zu laufen. Und deshalb würde ich sagen, für einen Psychotherapeuten bin ich kein schlechter Läufer. Für einen Profi-Marathonläufer bin ich jetzt nicht perfekt und natürlich nicht der Beste. Also ich muss dann auch aufpassen, mit wem ich mich vergleiche und da auch schauen, was sind denn die Umstände, was ist bei den anderen, was haben die für Voraussetzungen und was für Voraussetzungen habe ich. Mhm. Und da muss man dann ein bisschen fair bleiben. Das ist oft ein Problem, dass wir uns mit Menschen vergleichen, mit denen man sie eigentlich, also so Äpfel-Birnen vergleiche. Mhm. Das geht einfach nicht. Mhm.
Das ist dasselbe beim Kraftsport auch. Ja. Ich kann mich mit keinem Stoffer vergleichen. Jemand, mit der wem? Illegale Substanzen zu sich
Stoffer,
führt.
Okay, genau. Voll.
Genau, und da eben illegale Hormone sich spritzt, wie auch immer, zuführt, da geht der Muskelaufbau einfach schneller. Da geht auch eine Diät einfach schneller. Die kommen dadurch schneller ans Ziel. Die erreichen wahrscheinlich auch mehr, als natural möglich wäre. Ja. Und damit kann ich mich auch nicht vergleichen.
Aber ist ungesund, ist gefährlich und verboten.
Und, genau, und dann denke ich mir auch immer, okay, ich sehe zwar den Körper, mit dem könnte ich mich vergleichen, wird keinen Sinn machen, könnte ich aber. Aber dann muss ich auch mal das Leben, den Alltag gegenüberstellen. Genau. Würde ich den Alltag von so jemandem haben wollen? Würde ich die gesundheitlichen Risiken von so jemandem haben wollen?
Und
würde
das ist ganz wichtig.
Würde ich nur dafür leben wollen und mein Privatleben aufgeben, meine sozialen Kontakte, das Essen gehen? Das ist alles sehr jetzt dieser Bubble-Talk aus dem Bodybuilding.
Na voll, aber das ist ein treffendes Beispiel. Also gerade im Kraftsport, glaube ich,
will ich mich nicht vergleichen.
Da muss man aufpassen, weil sonst natürlich führt das zu Frustration. Ne? Wenn ich sage, okay, der macht das mit unlauteren Mitteln oder mit illegalen Mitteln und riskiert seine Gesundheit und ich mache das halt tatsächlich nur mit unter Einsatz von Training. Dann, und ich vergleiche mich aber mit dem anderen, dann ist das Ergebnis natürlich, dann werde ich ziemlich frustriert sein, wenn ich nicht alles irgendwie mit einbeziehe. Und das ist ganz wichtig, weil das ist etwas, was uns sehr, sehr häufig passiert und was uns gerade auch in Social Media sehr oft passiert, weil da sehen wir jetzt nicht, dass alle Social Media Menschen Stoffer sind, oder wie heißt das?
Ja, genau.
Stoffer sind. Überhaupt nicht, aber die zeigen ja nur einen ganz kleinen Ausschnitt, der inszeniert ist des Lebens. Mhm. Und da kann der Vergleich dann auch zu Frust und zu Depressionen führen, weil dann sehe ich halt, und diesen kleinen Teil, der scheinbar perfekt ist und das ist alles gestellt und ich sehe ja nur das, wenn ich den Menschen nicht persönlich kenne. Mhm. Und dann kann ich schon die Schlussfolgerung haben, okay, bei dem ist das immer so, das geht dann in meinem Kopf so weiter und bei dem ist alles immer perfekt und da läuft alles immer super und da ist alles immer cool und der ist immer erfolgreich und immer glücklich. Und das kann mich dann schon, wenn ich es dann mit meinem Leben vergleiche, dass halt das Leben ist und das ist nicht immer perfekt und das ist nicht immer glücklich und da ist nicht immer alles super schön. Es ist halt so, bei dem anderen auch nicht, aber der zeigt ja nur diesen inszenierten Ausschnitt und da kann Vergleichen dann zum Problem werden. Was wir noch vergleichen können, was wir auch machen, das haben wir jetzt ein bisschen, also wir können uns aber auch nach unten vergleichen. Mhm. Wir können ja auch, und das ist auch nicht egoistisch und da möchte ich auch irgendwie eine Lanze dafür brechen. Das ist auch ab und an einmal okay, sich nach unten zu vergleichen und zu schauen, okay, da gibt es viele, denen geht es deutlich schlechter als mir und das löst bei mir ein gutes Gefühl aus. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich da jetzt irgendwie schadenfroh bin oder so, sondern das macht auch etwas mit mir und sage, okay, ich kann anerkennen, okay, bei mir ist nicht alles so schlecht. Und das tut mir auch gut und das ist eines der wichtigsten Sachen, warum wir uns vergleichen tatsächlich ist, damit wir uns besser fühlen manchmal. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch besser fühlen und da sind wir dann wieder beim Selbstwert und der Selbstakzeptanz, weil wenn wir uns fair vergleichen und dann auch sehen, okay, ich kann schon was, ich bin schon besser als manche andere, das tut einfach gut und es fühlt sich einfach gut an und das brauchen wir für unsere Gesundheit, sowohl die körperliche als auch unsere psychische.
Auch der Vergleich mit sich selbst von früher kann doch auch ein motivierender guter sein, oder? Wie weit bin ich bereits gekommen? Was habe ich bereits erreicht?
Gut. Temporäre Vergleiche sind ganz, ganz wichtig. Also gerade wenn man da festhängt, dass man sich immer mit unerreichten, unter Anführungszeichen, oder unerreichbaren Zielen vergleicht, die uns halt in den Medien vorgespielt werden manchmal, wo wir ja nur ganz Mini-Ausschnitte sehen, die ja noch dazu inszeniert sind und ganz wenig mit der Realität zu tun haben, da kann es dann echt sehr hilfreich sein, einmal so einen temporären Vergleich für sich selbst zu machen und zu sagen, okay, schau mal, was ist mir denn in den letzten 5 Jahren geglückt zum Beispiel? Oder wenn es wirklich ganz schlimm dahergelaufen ist, was habe ich denn eigentlich alles überlebt? Unfassbar, was ich kann, dass ich das alles überlebt habe. Das ist ja auch großartige Leistung tatsächlich. Also gibt es sehr vieles, worauf man stolz sein kann, was man oft nicht sieht und gar nicht so bewusst ist, weil wir Menschen halt auch sehr gerne dazu neigen, eher das Negative zu sehen, an uns selbst vor allem.
Mhm, vor allem, es gibt ja auch 1000 Bereiche, sei es, habe ich im Beruf Progress gemacht, habe ich mich körperlich in eine Richtung verändert, auf die ich hingearbeitet habe, habe ich mich mental, fühle ich mich besser im Tag?
Ja, habe ich Freunde gefunden, habe ich gute Beziehungen, habe ich manchmal ein Glücksgefühl, bin ich humorvoll, lache ich gerne. Es gibt 100.000 Sachen, die positiv sind und die Riesenstärken sind und die dann leider, und da wird dann Vergleichen ein bisschen zum Problem, wenn wir nur auf die Probleme fokussieren, was geht bei mir gerade nicht oder was könnte noch optimiert werden, dann kann es schnell sein, dass wir irgendwann in so eine Negativspirale hineinkommen und nur noch das Negative sehen. Leider oder Gott sei Dank, je nachdem von welcher Seite man das sieht, funktioniert halt unser Hirn auch so. Mit dem ich mich mehr beschäftige, das wird mehr im Vordergrund sein. Das heißt, wenn ich mich ganz viel mit Negativen und Problemen beschäftige, dann wird das auch viel leichter in meinem Hirn abrufbar sein und dann wird mir das auch viel mehr auffallen. Wenn ich das bewusst dagegen auch ab und an, das muss gar nicht so viel sein tatsächlich, der Schlüssel ist der 5:1, 5 negative Sachen, die mir passieren, wenn mir ein positives Teil passiert, dann ist das wieder auf 0. Also wir sind da eh als Menschen sehr gut eigentlich kalibriert. Ja. Es können 5 kleine negative Sachen passieren, wenn eine gute Sache, ein angenehmes Gefühl, und das kann ich ja bewusst herstellen, haben wir letzte Woche erst die Sendung drüber gemacht, kann man sich gerne im Podcast nachhören, wie man so angenehme Gefühle und was Glück überhaupt ist, also kann man da gut nachhören, aber es ist tatsächlich so, also wenn man 5 kleine negative Sachen passieren und dann sorge ich für ein positives und das kann sowas sein wie, weiß nicht, ich höre mir gute Musik an, ich tanze 5 Minuten, ich gönne mir ein Eis, was auch immer, so eine Kleinigkeit einfach, dann sind wir wieder auf 0 und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da nicht nur in so eine negative Spirale durchs Vergleichen hineinkommen, dann kann es wirklich gefährlich werden.
Wir haben jetzt über WhatsApp 077 11 2 77 11 eine Sprachnachricht und eine Frage von der Tamara gekriegt.
Hallo ihr zwei, Ich finde, das klingt ja immer so einfach. So, man muss sich selbst akzeptieren und dann ist man glücklich. Und theoretisch weiß ich das auch. Aber ich versuche es, seit ich denken kann. Aber es funktioniert einfach nicht und langsam bin ich frustriert. Deshalb meine Frage an dich, Daniel. Wie kann ich meinen Selbstwert nachhaltig stärken, um endlich zufrieden zu sein?
Puh, das ist eine super Frage und wahrscheinlich jetzt nicht in einer Sekunde zu beantworten, aber eine gute Frage natürlich, weil ja, in der Theorie, und es gibt ja auch so viele Ratgeberbücher und Denk positiv oder Glaub an dich, weiß, da gibt es so viele Schlagworte und das stimmt ja alles auch, aber in der Praxis ist das oft nicht so leicht. Also das kann ich ja zu 100% nachvollziehen. Ich glaube, vielleicht die Grundvoraussetzung ist einmal, sich anzuschauen, wie kommt denn das Selbstwert überhaupt mir zustande als allererstes. Das hat nämlich auch was mit Vergleichen zu tun, weil wir vergleichen nicht nur nach außen, sondern wir vergleichen auch innerlich die ganze Zeit. Und zwar haben wir da so ein Bild von uns, das sich aufgrund unserer Lernerfahrungen irgendwann mal entwickelt hat. Also so ein Selbstkonzept nennt man das, oder einfacher vielleicht ausgedrückt sein, so ein bin ich, also so bin ich oder so sehe ich mich.
Mhm.
Also wenn ich mich jetzt selbst beschreibe, wie würde ich sagen, wie bin ich, was kann ich, was für Meinung habe ich über mich, was für Grundannahmen, was traue ich mir zu, habe ich eher das Gefühl, dass ich großartig bin und alles schaffen kann, wenn ich ganz ehrlich nur mit mir selbst, über mich selbst nachdenke, oder ist das irgendwie so ein Gefühl von, ich bin eigentlich der letzte Dreck und kann eh nichts.
Das ist schon auch von unserer Kindheit und unserem Umfeld und so geprägt auch wahrscheinlich, oder?
Genau, das ist ganz viel, hängt ganz viel damit zusammen, weil das möchte ich vielleicht auch einmal mittendrin einmal sagen. Also jeder Mensch hat für sich einen unfassbaren Wert, alleine aufgrund der Tatsache, dass er da ist. Und so kommen wir alle unglaublich wertvoll auf die Welt und dann passiert ganz viel mit uns. Und das kann gut gehen, das kann manchmal leider auch nicht so gut gehen und schief gehen. Und da kann es halt auch passieren, dass ich so ein Bild von mir habe, aufgrund von Erfahrungen, aufgrund von Aussagen, aufgrund von vielleicht Mobbing, aufgrund von Eltern oder Bezugspersonen, die nicht optimal auf mich geschaut haben, dass ich so ein Bild von mir bekomme. Oder, also, einfachstes Beispiel vielleicht aus meinem eigenen Leben, mir wurde immer gesagt, und das ist jetzt nichts Schlimmes, überhaupt nicht, aber damit man weiß, wie das funktioniert, mir wurde immer gesagt, ich bin handwerklich nicht begabt. Und das war irgendwie von klein auf so. Ich weiß auch nicht, warum das passiert ist, sondern ich bin halt nicht so der handwerklich begabte Typ und du bist, keine Ahnung, das kannst du einfach nicht. Und irgendwann wird aus diesem du bist handwerklich nicht begabt, das bleibt dann bei mir hängen und irgendwann ist dann bei mir daraus geworden, okay, ich bin handwerklich nicht begabt. Ich kann das einfach nicht. Und deshalb habe ich so dieses Selbstkonzept von mir, handwerklich arbeiten ist jetzt überhaupt nicht meins. Natürlich mit der Konsequenz, dass ich es nie ausprobiert habe. Nicht wirklich, bis ich vor 3 Jahren mein Haus im Waldviertel irgendwie bezogen habe und da drauf gekommen bin, okay, eigentlich kann ich das ja gar nicht so schlecht. Also kann schon, natürlich, wenn ich mich jetzt mit jemandem vergleiche, der das ein Leben lang gemacht hat. Aber so funktioniert das. Das war jetzt ja nur, ich möchte jetzt da keine Selbsttherapie machen, sondern...
Ich glaube auch, dass es einfach ein Thema ist, was die Gesellschaft vorgibt. Kommt das sicher auch dazu?
Ja.
Dass...
Da kommen wir gleich dazu.
Okay.
Weil das ist jetzt einmal nur das Bild, das ich von mir habe, wie ich glaube, dass ich bin und was ganz viel eben mit Erfahrungen mit meiner Umwelt zu tun hat. Und dann gibt es, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dann gibt es nämlich noch einen zweiten Teil, das ist das soll ich. Wie sollte ich denn sein? Das kann ich mir für mich einmal überlegen und anschauen. Wie sollte oder wie glaube ich denn, wie sollte ich sein? Und da ist alles drinnen, was die Gesellschaft vorgibt. Weil dieses soll ich, das hat sich irgendjemand einmal ausgedacht. Man sollte so und so ausschauen. Man sollte das und das im Job erreicht haben. Man sollte, keine Ahnung, da kann man das und das Handy haben.
Mädels lackieren sich gerne die Fingernägel und tragen immer nur rosa.
Genau, also da gibt es ganz, ganz viel, wie sollte ich denn sein? Und was wir Menschen machen, also wir haben da einmal dieses bin ich, so sehe ich mich, und dann gibt es da das von der Gesellschaft definiert, und das muss nicht unbedingt schlecht sein, aber man kann es einmal hinterfragen und es einmal sichtbar machen. Dann gibt es das von dieser Gesellschaft definierte und festgelegte so sollte ich sein. Und das kann auch sehr individuell unterschiedlich sein, weil wir alle ein bisschen anders aufwachsen, unterschiedliche Erfahrungen machen, in anderen sozialen Schichten unterwegs sind. Also das kann ganz unterschiedlich und bunt gewürfelt sein. Und was wir als Menschen jetzt permanent machen ist, wir vergleichen dieses bin ich, das passiert unbewusst, das ist kein bewusster Vorgang. Wir können uns jetzt schon auch bewusst machen, wenn wir darüber nachdenken. Wir vergleichen dieses bin ich, wie ich mich sehe, mit dem soll ich und machen da einen Abgleich. Und wenn da die Diskrepanz, also wenn das sehr voneinander abweicht, wenn ich mich jetzt als letzten Dreck sehe und aber glaube, ich sollte der beste und super erfolgreichste Mensch überhaupt sein, um einen Wert zu haben, und dann klafft da eine riesige Diskrepanz, also riesige Lücke, und wenn das negativ ausfällt, dann haben wir einen schlechten Selbstwert. So definiert sich unser Selbstwert. Und weil ja da die Frage war, was kann ich machen, um meinen Selbstwert ein bisschen zu stärken, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, sich das einmal anzuschauen, offen und ehrlich, wie ist denn mein Bin ich, was halte ich von mir und stimmt das überhaupt?
Das zu hinterfragen, oder?
Genau, und das kann man sehr gut auch mit psychotherapeutischer Hilfe machen, wenn es da schwierig ist. Also das ist wirklich ein enorm wichtiges Thema, fast in jeder Psychotherapie auch, kommt es irgendwann einmal auch auf diesen Selbstwert, weil der bei uns sehr häufig nicht der Beste ist. Und wir neigen dazu, dass wir von über uns selbst unglaublich kritisch sind und uns mit sowas von zweierlei Maß messen, wenn es um uns geht. Also was für Maßstäbe wir an uns selbst anlegen, das würden wir unserer besten Freundin, unserem besten Freund nie zumuten, was der alles nicht sein müsste. Also das kann man mal versuchen, auf eine reale Basis zu heben. Das heißt ja nicht, dass wir es jetzt überhöhen müssen und sagen, okay, ich bin der Allerbeste und ich bin der Allerschönste. Das stimmt nicht, sondern es reicht, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Also wir müssen es einmal ehrlich machen. Also wir müssen echt einmal ehrlich schauen, was ist denn da wirklich, wie ist denn das bin ich und was glaube ich, wie das ist. Und dann kann man sich natürlich auch anschauen, was ist denn mein soll ich? Wir hatten diese Regeln, aber das läuft bei uns alles unbewusst. Wir hatten das aufgestellt, dass ich so und so viel Kilo maximal haben darf, um ein guter, gesunder, hübscher, erfolgreicher Mensch zu sein. Stimmt das mit meinen Einstellungen überein und hat das tatsächlich, ist das irgendein Modetrend, weil zum Thema Gewicht vor 150 Jahren was ganz anders. Da hat es einen anderen Trend gegeben. Da haben wir gesagt, man muss mindestens so und so viel Kilo haben, damit man schön ist, viel, viel mehr. Und dann gibt es jetzt wieder einen Trend, der ist so und so. Und gibt es jetzt kein richtig oder falsch, sondern es ist einfach tatsächlich eine Modeerscheinung. Und wir richten uns danach. Und was sehr schade ist, dass wir da oft dann halt auch unseren Selbstwert daraus resultiert. Also der kommt dann von diesem Abgleich, wie sollte ich eigentlich sein? Was glaube ich, wie sollte ich sein? Und wie sehe ich mich? Wie bin ich? Und wenn man wirklich einen negativen Selbst, also wenn dieser Vergleich schlecht ausfällt für uns, dann heißt das für uns Menschen, das ist so wie Lebensgefahr, also unbewusst. Wenn unser Selbstwert angegriffen ist, dann sind wir in großer Angst, dann sind wir sehr, sehr traurig, weil wenn wir unseren Selbstwert nicht behaupten können oder für uns der negativ ausfällt, dann trauen wir uns nicht zu, in Wirklichkeit mit anderen Menschen in Verbindung zu gehen, weil wenn ich keinen Wert habe, wer soll mich dann schon mögen? Wenn ich keinen Selbstwert habe, dann habe ich auch nicht wirklich das Gefühl, dass ich mein Leben kontrollieren kann, weil wenn ich eh nichts kann, wie soll ich dann Kontrolle oder Sicherheit für mich herstellen? Und wenn ich keinen Selbstwert habe, dann ist es auch sehr schwierig, irgendwie schmerzliche Erfahrungen aus dem Weg zu gehen, weil ich es mir nicht zutraue. Und wenn wir dann in dieser Notsituation, weil das wirklich für uns gefühlt gefährlich ist, dann haben wir drei Möglichkeiten. Dann haben wir Angriff, dann haben wir Flucht oder Vermeidung, und das machen wir dann auch in unserem Verhalten. Angriff heißt, wenn mein Selbstwert sehr, sehr niedrig ist, ich überhöhe mich. Das ist bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung sehr, sehr häufig der Fall. Das erklärt, viele Narzissten macht ihre Taten nicht viel besser, aber die haben in Wirklichkeit ein massives Selbstwertproblem, und ihre Strategie ist, damit umzugehen, anzugreifen. Okay. Und einfach sagen, okay, alle anderen sind noch schlechter und ich stelle mich jetzt über alle anderen. Und das ist halt wirklich kompletter Angriff, der zu viel Schaden führen kann auch. Und in Wirklichkeit ist dahinter ein Selbstwertproblem. Wir können andere Menschen gehen eher in die Vermeidung. Sie meiden alles, wo es soziale Kontakte geben könnte, wo Herausforderungen sind, wo neue Sachen sind, die sie lernen müssten. Also die gehen flüchten. Und dann gibt es noch Menschen, die erdulden das, gehen in die Erstarrung und lassen einfach alles über sich geschehen, nehmen es einfach in, okay, ich bin der Letzte, ich kann nichts, es ist so und deshalb darf mich auch jeder so behandeln. Und alle drei Sachen sorgen dafür, dass ich nie korrigierende Erfahrungen machen kann und aus diesem Teufelskreis dann mehr oder weniger nicht rauskomme alleine. Und das ist sehr, sehr schade und deshalb... Ja, was kann ich machen, um meinen Selbstwert nachhaltig zu stärken? Es muss nicht unbedingt Psychotherapie sein, aber man kann sich mal ehrlich fragen, okay, wie ist denn mein Bin-Ich, wie ist denn mein Soll-Ich und was hat das mit der Realität zu tun und will ich das überhaupt? Und dann einmal schauen und da mal einen faireren Vergleich für sich zu machen und vielleicht gelingt es dann alleine auch schon, wenn man sich da mal Gedanken drüber macht, ein bisschen seinen Selbstwert nachhaltig zu steigern. Und natürlich kann man dann auch den Blick aufs Positive richten. Es gibt so einfache Übungen wie so ein Positiv-Tagebuch, wo ich mir jeden Tag 3-4 Sachen überlege am Abend, aber fix, was mir heute gut gelungen ist. Und auch wenn viele sagen, dass da bei mir gibt es gar nichts, wenn man ein bisschen nachdenkt, es ist jedem von uns gelingt jeden Tag sehr, sehr viel.
Was hältst du von dem Satz, rede mit dir selbst, wie du auch mit anderen reden würdest? Weil man zu wen Super. Anderen vielleicht nie so negativ was sagen würde. Oder es gibt auch die Version, geh mit dir so um, wie du auch mit deinem Kind umgehen würdest.
Finde ich super, weil wenn man sich da wirklich einmal bewusst und unbewusst machen will, also die ganze Zeit manchmal selber zuhört beim Reden, wie man mit sich selbst redet.
Da kommt dann
redet.
Auch diesen negativen Self-Talk raus, oder?
Ja, also das ist manchmal, also ich bin so streng und so gemein, würde ich zu niemandem oft
absolut,
sein,
absolut, absolut.
Und da
es, man selbst ist oft der härteste Kritiker zu sich selbst, ja.
Ja, und das mag manchmal auch Sinn machen, aber bitte bleiben wir bei der Realität. Und vieles ist echt auch von außen gegeben. Also das nennt man dann so Intrusionen, dass wenn ich immer gehört habe, du bist der letzte Dreck und du kannst eh nichts, dann übernehme ich das irgendwann einmal für mich. Das ist so ein Glaubenssatz, eine Grundannahme, die ich dann, dass aus du bist, wenn ich das lang genug höre, wird leider irgendwann einmal ein Ich bin. Und dann übernehme ich das für mich selbst und dann glaube ich das auch, auch wenn es mir nicht so bewusst ist. Und da kann man daran arbeiten tatsächlich. Was sind denn das für Grundannahmen, die ich über mich selbst habe und die kann ich dann einmal in Frage stellen. Das kann man versuchen alleine zu machen. Man kann wirklich freundlich mit sich selbst reden, finde ich großartig. Man kann sich auch so eine schöne Übung ist, dass man sich echt einmal die Zeit nimmt und ganz viele kleine Karten macht und alle Sachen, die ich glaube oder die ich glaube, die ich weiß, die ich gut kann. Keine Ahnung, ich bin ein recht lustiges Kerlchen. Ich bin verlässlich. Mit mir kann man Spaß haben. Ich bin in meinem Job halbwegs gut. Ich habe die Matura geschafft oder meine Schule abgeschlossen. Wie auch immer, da kann man wirklich tatsächlich brainstormen und einmal so schauen, was ist da alles und da schreibt man sich alles auf und dann kann man sich so zum Ritual machen, dass man sich jeden Tag in der Früh 3 Karten rauszieht, sich in den Spiegel schaut, sich anlächelt dabei, weil über den Körper können wir da auch ganz viel, wenn wir uns wirklich nicht nur selbst mit uns reden, sondern auch es selbst anlächeln, macht das auch schon was mit uns. Und dann tatsächlich die 3 Sachen vorlesen. Und das macht ein bisschen was mit uns. Ist aber jetzt kein Allheilmittel, wenn ich eine schwere Depression habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder wenn ich eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung habe oder wirklich mit meinem Selbstwert kämpfe, dass ich eine soziale Phobie entwickelt habe, dann bitte unbedingt professionelle Hilfe holen. Und wenn ich da wirklich einen massiven Leidensdruck habe, dann zum Psychotherapeuten, zur Psychotherapeutin gehen und sich da Hilfe holen, weil da ist ganz schwer, dass man da alleine dann rauskommt.
Wir haben jetzt die Ehre, mit der lieben Ellie McBy zu telefonieren. Hi.
Hallo.
Ja,
hallo.
Schönen
Vielen
guten
Dank
Abend.
Für deine Zeit.
Ellie McBy ist so ein cooler Name. Du heißt nicht wirklich so, oder? Oder ist das dein echter
Nein.
Name? Okay.
Nein, nein, überhaupt nicht. Aber viele nennen mich auch Frau McPie, das ist recht lustig.
Okay, Frau McPie, dann machen wir das auch. Ellie McPie, du hast Fitness for Everybody gegründet und da kann ich mir vorstellen, das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit Selbstakzeptanz und Vergleichen, vielleicht in der Entstehungsgeschichte zu tun, worum es ja heute bei uns in der Sendung geht. Erzähl mal, was machst du da genau oder was ist das?
Also, da hast du wirklich schon vollkommen recht. Ich habe einfach irgendwann angefangen zu trainieren, wie das ganz, ganz viele machen und wollte halt dann auch immer mit Freunden gehen oder habe versucht, eben Freunde zu finden, die mit mir gehen. Und es war immer ganz, ganz starke Abneigung dagegen. Und ich glaube, das kennen voll viele. Du fühlst dich nicht wohl in deinem Körper, du willst aber was machen und dann gehst du halt sozusagen in Räume, in denen halt ganz viele unglaublich, so sage ich mal, Normkörper haben oder sehr gestählt auch schon oder so. Und das Ding ist, das macht halt mega viel Druck.
Okay.
Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich muss ja auch mich immer irgendwie psychisch fast darauf vorbereiten, dahin zu gehen. Und damit ich einfach mental auch stabil bin und damit ich eben auf mich schaue. Und eigentlich wäre es doch schön, so einen Ort zu haben, wo das nicht der Fall ist. Wo ich eben mich bewegen kann in dem Körper, den ich habe, was für mich tun kann. Und trotzdem nicht das Gefühl habe, ich muss mich immer rechtfertigen. Oder ich muss immer schauen, dass ich gewappnet bin. Weißt du, was ich meine? Auf Kommentare oder Blicke. Und aus dieser Idee ist dann eben Ellie McPie Fitness entstanden.
Und das heißt jetzt, also wie kann ich mir das vorstellen? Das ist ein Fitnessstudio, wie schaut das aus oder was macht sie anders?
Ich meine anders, wir trainieren auch wie alle anderen mit Langhanteln, Kettlebells, Bändern, Medizinbällen, also alles, was so freie Gewichte sind.
Mhm.
Und eben es gibt auch Boxen und Yoga und Mobility, aber was uns ganz signifikant einfach unterscheidet, ist die Atmosphäre im Studio, wenn man wirklich sozusagen diesen Aspekt der Wertigkeit, also dass jeder, egal wie er ausschaut oder ob er dick oder dünn, groß oder klein, welche Hautfarbe, es total egal ist.
Mhm.
Und dass wir uns wirklich darauf konzentrieren, zu den Basics zurückzugehen und zu schauen, dass wir Bewegung echt von, sage ich mal, diesem Normierungswahn und Bewegung von diesem Abnehmwahn entkoppeln und das wirklich als ein Mittel sehen, als ein Tool sehen, das uns extrem helfen kann.
Ich finde es voll cool. Ich finde es schade, dass es sowas braucht.
Genau,
hast du dann,
dass es das nicht überall gibt oder nicht
also
überall
das,
so ist.
Was waren deine Erfahrungen? Du hast gesagt, du hast bei dir selbst so einen Druck verspürt oder ist der auch von außen gekommen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, der Druck ist eigentlich von außen.
Mhm.
Also wenn ich jetzt, sag mal so, ein bisschen zurückdenke an meine Zeit als sag ich mal, als junges Mädchen, das erzähle ich auch voll gerne so, da war ich, glaube ich, 8 oder 9 und da habe ich wirklich meiner Mutter damals so gesagt, so, weißt du, ich mag meinen Körper, ich finde ihn eigentlich gut, aber wenn dann Leute anfangen, auf mich zu schauen oder darüber zu reden, dann mag ich ihn nicht mehr. Und ich glaube, das ist so ein unglaublich Gute veranschaulich, was einfach gesellschaftlich passiert. Und das heißt, wir lernen einfach auch, uns nicht zu mögen. Wir lernen, dass wir nicht gut genug sind. Wir lernen, dass wir halt immer sozusagen uns auch irgendwo vergleichen müssen, um zu schauen, ob wir eine Wertigkeit haben. Und das heißt, das ist kein Produkt, das einfach sozusagen bei den meisten aus sich selbst entsteht, sondern einfach auch ein Zusammenspiel ist von unserem Umfeld und das natürlich auf uns wirkt.
Auf jeden Fall, also da hast du zu 100% recht, weil das gerade, wenn man dann negative Erfahrungen macht und wenn man sich ja eigentlich wohl fühlt und wenn es einem gut geht und dann bekommt man von außen irgendwie das, na so wie du bist du eigentlich nicht okay und du müsstest eigentlich ganz anders sein. Das ist ja das, was schrecklich ist, also gerade für 8, 9 Jahre altes Kind oder überhaupt, also auch im Erwachsenenalter, oder?
Na, es zieht sich ja dann. Also das sind ja nur, weißt du, das sind ja die ersten Erinnerungen, sage ich mal, weißt du, die halt so, sage ich mal, schlimm waren, dass du dich ja noch daran jahrelang erinnerst. Und das heißt, du baust ja darauf auf. Also auch, sage ich mal, in diesem Alter entwickelt sich ja auch ganz viel. Also Persönlichkeitsentwicklung findet ja statt.
Ja, ja.
Und das zieht sich ins Jugendalter, ins Erwachsenenalter. Und ich glaube, man unterschätzt einfach auch, welche enormen Auswirkungen hat das auf den Lebensweg auch hat. Weil du gibst dir dann ganz viel Energie in Themen oder investierst Energie in Themen, die es eigentlich gar nicht braucht.
Mhm.
Und konzentrierst dich eigentlich nicht auf die Sachen, die wahrscheinlich für dich und dein Leben viel mehr Wert haben.
Auf dein Leben hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Auswirkung gehabt, aber jetzt am Ende, im Nachhinein betrachtet, auf eine positive Art und Weise, weil du jetzt tatsächlich einen Ort geschaffen hast, den es vorher nicht gegeben hat, was ich wirklich voll, voll cool finde.
Ja, ich bin auch glücklich darüber. Hätte mir das aber jemand mal gesagt, so mit 14, 16, da hätte ich gelacht. Also da hätte ich gesagt, sicher nicht. Ich meine, Sport war das Schlimmste ever.
Wie ist der Flair und das Miteinander dort?
Es ist unglaublich inspirierend auch. Also es ist motivierend, es ist inspirierend, es ist ein Miteinander. Und es ist auch nicht so, dass man immer voll motiviert sein muss und, sage ich mal, voller Power. Es ist eben auch okay zu kommen und zu sagen, okay, ich bin heute hier, ich versuche was zu machen, aber mir geht es vielleicht auch psychisch nicht so gut. Und das kann man aber in der Gruppe auch extrem gut auffangen. Und was mich halt so inspiriert, ist einfach auch dann die Geschichten im Studio. Wenn Leute eben kommen und sagen, das erste Mal war ich so mega nervös, ich habe überhaupt ein Jahr gebraucht, um zu dir zu kommen. Und jetzt nach einem Jahr, ey, fahre ich weg, mache Sachen, die ich mir nie zugetraut habe, weil ich einfach auch verstanden habe, dass mein Körper da ist und dass mein Körper unglaublich viel kann. Und dieses Vertrauen in sich selbst wieder aufzubauen, das ist etwas, was schon fast unbezahlbar ist, finde ich.
Ich finde es auch mega schade, dass du sagst, dass da eben so viel von den anderen gekommen ist, eben teilweise schon in deiner Kindheit und so, weil erstens finde ich das mal nicht gut, bei anderen so wertend zu sein, sich da das überhaupt herauszunehmen, weil so wie du auch sagst, das kann einfach extrem lange nachwirken, was für den so ein Satz, ein Blick nebenbei ist. Wenn es gibt aber mit Sicherheit auch Leute, wo es mehr von innen herauskommt, oder? Dass sie sich da vielleicht nicht trauen und das vielleicht auch als Erfolg sehen würden, sich dann doch in ein anderes Gym, in ein normales Gym zu gehen, um sich dem quasi zu stellen und möglicherweise auch positive Erfahrungen dort zu machen?
Ich glaube, es ist wirklich immer ein Miteinander, weil die Frage ist halt, ich glaube kaum, dass jemand von Anfang an, wenn er gar keine Erfahrung damit hat, normalerweise negativ reingeht. Aber du machst ja schon in der Schule oft negative Erfahrungen. Du machst es dann, sag ich mal, im jungen Erwachsenenalter. Und das heißt, du nimmst halt alles mit. Und ich glaube, wir wissen halt auch aus der Psychologie, dass negative Erfahrungen einfach viel mehr Gewichtung haben oder wir uns besser daran erinnern oft als zum Beispiel die positiven. Und da muss man halt schon sagen, dass eben, und wenn wir auch so ein bisschen auf Social Media schauen, und wir können das ja heutzutage sehr, sehr gut und sehr schnell machen und auch eben mit anderen andauernd vergleichen, sehen wir halt auch, wie Leute, die anders sind oder einem Stereotyp nicht entsprechen oder nicht den Körperbau haben, der gern gesehen wird, wie sie auch behandelt werden. Und das heißt, du kannst kaum mehr wertefrei in solche Räume gehen. Also diese Angst, diese Scham, die kommt nicht nur von innen. Es ist immer ein Zusammenspiel. Und das heißt, wenn wir in so einem Vakuum leben würden, wäre das vielleicht möglich, aber das tun wir halt alle nicht.
Du hast Social Media angesprochen. Du bist sehr erfolgreich auf Social Media. Du hast Ellie MacPie ist deine Insta-Account, oder? Habe ich das jetzt richtig gesagt?
Ja,
weil ich bin
genau.
Ein bisschen schlecht. Aber also kann ich nur wärmstens empfehlen. Was hast du da für Erfahrungen auf Social Media? Du hast schon gesagt, das ist oft sehr schwer auch. Aber wenn du dich jetzt mit deinem Account, wie ist es da?
Natürlich auf meinem Account habe ich Gott sei Dank oft auch Menschen, die mich einfach auch, wie soll ich sagen, unterstützen.
Sehr gut.
Aber es passiert. Ja, voll.
Es gibt es doch, ja,
das wollte ich.
Ja, super, okay. Ja, weil das ist
ja,
schon.
Und dass die Leute auch einfach sehr dankbar sind, wie du sagst, dass die sich irgendwie nach einem Jahr bei dir oder so einfach ein richtig gutes Gefühl abholen, da vielleicht dann auch eben mehr Selbstwert mitnehmen, sich bei dir gut und wohl fühlen einfach. Also und dieses Miteinander, wie du das beschreibst, ist richtig schön.
Ja, ich finde es schade, dass es sowas braucht, aber ich finde es großartig, dass
voll.
Es sowas gibt. Also
voll. Bei dir, ja.
Wäre cool, wenn es nicht notwendig wäre.
Ja, voll.
Hast du, liebe Ellie, einen Tipp für alle, die sich auch schwer mit Vergleichen, jetzt nicht nur im Zusammenhang mit Sport tun oder so, oder hast du da eine Bewältigungsstrategie für dich gefunden, die dir besonders gut hilft und die du vielleicht auch weitergeben kannst?
Also es ist wirklich so dieses Reflektieren und sich mal sozusagen einfach anschauen, wann ich das denn tue oder wann ich mich denn schlecht fühle und sich ein bisschen mehr auf sich selbst konzentrieren. Das klingt voll easy, aber ist anstrengend, ist schwer, aber es ist es wert und man kann sich da auch einfach ein ganzes Stück an Freiheit ins Leben zurückholen.
Gibt es einen Wunsch, den du hast? Das ist eine Frage, die ich immer zum Schluss stellen möchte. Was würdest du dir wünschen von, also jetzt nicht zum Geburtstag, auch gerne, wenn du das sagen möchtest, aber halt so ein bisschen von der Gesellschaft oder von den anderen, auf die es ja sehr ankommt auch.
ja, dass auch die Personen einfach mehr darüber reflektieren, was sie sagen, weil eben es ist ein Miteinander und das, was Personen sagen über jemanden, ich meine, mein Körper ist ja eins der Sachen, die nur mir gehört. Und wenn einfach jemand so salopp irgendwas dahin sagt, wird es immer eine Auswirkung auf die Person haben. Und einfach mal auch ein bisschen dran zu denken. Und das ist nicht motivierend. Und das ist nicht positiv. Und das ist nicht etwas, was gut ist, wenn man jemanden halt einfach sozusagen, ja, die Worte will ich gar nicht verwenden. Aber ihr wisst, was ich meine.
Ich glaube, wir können es uns leider vorstellen, ja. Liebe Elli, müssen wir oder brauchst du noch Werbung? Weil dann könntest du jetzt gerne machen. Oder bist du eh so voll, dass du sagst, na bitte, bitte nicht, sag das nicht.
Also, ich bin natürlich voll happy über alle, die schon da sind, aber jeder, der einfach wirklich so wieder super nice in Bewegung einsteigen will, der ist immer herzlich bei uns willkommen und die Probewoche kann man sich einfach bei uns über die Seite buchen. Ich freue mich auf jeden.
Und seine Seite haben wir verlinkt, aber magst du es vielleicht auch noch kurz sagen für alle, die gerade nicht vorm Internet sitzen?
Ja, voll gerne. www.ellymagpie.fitness.
Genau, schau auf jeden Fall auch auf Instagram bei Elli Magpie vorbei und wenn du schon da bist, auch beim Krone-Hit Psychotalk.
Ich bin gerade wirklich geschockt, weil mir die Sendung so die Augen geöffnet hat. Ich stecke genau in dem Teufelskreis fest, von dem ihr sprecht. Egal wie erfolgreich und beliebt ich bin, es gibt einfach immer jemanden, der es besser macht und das macht mich wirklich fertig. Ich komme nie wirklich zur Ruhe, weil ich dann immer versuche, noch höhere Ziele zu erreichen. Ich habe so Angst, dass mein Leben irgendwann vorbei ist und ich nur der Perfektion hinterhergelaufen bin. Meine Frage ist jetzt, wie kann ich lernen, mit dem, was ich habe und was ich bin, zufrieden zu sein?
Heute sind es wirklich nicht einfache Fragen, aber vielen, vielen Dank, liebe Jacqueline, weil das auch eine Frage ist, die sehr schwer zu beantworten, eigentlich zu beantworten relativ leicht, aber die Umsetzung ist dann sehr, sehr schwierig oft und ich glaube, das ist etwas, das ganz, ganz viele kennen, oder? Also ich kenne das zumindest auch, dass man so nie das Gefühl so richtig hat, kann ich jetzt zufrieden sein?
Immer
oder
nach mehr streben.
Genau,
auf Social Media lese ich auch super oft, Stillstand ist der Tod. Und
ja, genau. Und das ist deshalb so ein bisschen in unserer Kultur auch verankert. Und aus psychotherapeutischer Sicht kann ich dazu sagen, dass man da vielleicht ein bisschen aufpassen muss oder einen Unterschied machen sollte zwischen Annäherungszielen und Vermeidungszielen, wie es so schön heißt. Und das klingt jetzt mal nichtssagend wahrscheinlich, aber vielleicht versuche ich es mit einem Beispiel zu erklären. So ein Vermeidungsziel, und das haben wir Menschen sehr, sehr häufig, ist, da ist mein Ziel, dass ich irgendetwas vermeiden möchte. Zum Beispiel, ich möchte vermeiden, nicht erfolgreich zu sein oder nicht gut auszusehen. Und deshalb muss ich dafür sorgen, und zwar permanent immer erfolgreich zu sein, immer gut auszusehen. Weil mein Ziel, mein Motiv ist es, und das ist so ein Gesetz, das in meinem Kopf dann vielleicht auch unbewusst ist, okay, ich darf nicht erfolgreich sein, ich darf nicht gut aussehen. Das muss ich vermeiden unter allen Umständen. Das ist ein Vermeidungsziel. Das Problem, das ich mit diesem Vermeidungsziel habe, ich meine, es kann ja sehr erfolgsversprechend sein, weil ich werde es dann wahrscheinlich ziemlich gut schaffen, das auch zu vermeiden, wenn ich mich viel anstrenge. Das Problem, das ich habe, ist, und das hat die Jacqueline ja auch ein bisschen beschrieben, ich werde dann aber nie fertig. Weil wenn ich als Lebensmotiv ein Ziel habe, dass ich etwas vermeiden muss, also etwas verhindern muss.
Ist das nicht aus einer negativen Motivation dann raus?
Genau, dann komme ich ja nie an, ne? Weil selbst wenn ich es dann habe, muss ich aufpassen, dass ich das nicht wieder verliere. Und das ist ein bisschen das Problem, das dann nie zur Zufriedenheit führen kann, weil ich permanent auf der Hut sein muss, immer arbeiten muss und das eigentlich nie genießen kann, also nie diesen Zufriedenheitsstatus erreiche, wo ich sage, okay, hey cool, ich habe das jetzt geschafft, weil sobald ich sage, hey cool, ich habe das jetzt geschafft und mir eine Pause gönne und das genießen könnte, zufrieden bin, kommt ja schon wieder mein Vermeidungsziel, pass auf, dass dir das nicht wieder weggenommen wird. Und das ist so ein bisschen dieser Teufelskreis und da wäre es viel sinnvoller für sich selbst, das ein bisschen umzudrehen, in ein Annäherungsziel umzuwandeln Und das Annäherungsziel kann sein, ich hätte gerne konkret den und den Erfolg.
Mhm. Und also eigentlich nur die Formulierung,
genau,
um zu formulieren fürs selbe Ziel.
Genau, was heißt das für mich dann auch zu definieren, was heißt erfolgreich zu sein und das wirklich, dass ich mich dem annähern kann, wahrscheinlich ab und an auch in Zwischenzielen, weil das nicht von heute auf morgen geht. Und dann kann ich es ja, wenn ich es dann erreicht habe, dann kann ich mich freuen, weil dann habe ich etwas erreicht. Und dann kann sich kurzfristig zumindest, aber trotzdem so ein Zufriedenheitsgefühl einstellen, weil das sage ich auch gleich dazu, das ist Stillstand bedeutet, oder wie hast du das vorher gesagt?
Stillstand ist der Tod, finde ich ganz schwierig.
Stillstand ist der Tod, da ist ja, wenn man es jetzt ganz extrem auslegt, ja.
Also wenn, Tod ist Stillstand, aber nicht Stillstand ist der Tod,
genau,
oder?
Genau, und Stillstand, also ich glaube, man muss auch manchmal auch Energie tanken, um dann was Neues schaffen zu können. Das Problem, das ich mit solchen weisen Sätzen unter Anführungszeichen habe, ist, dass man da ein bisschen vergisst, dass ich ja auch Energie brauche, um dann weiter etwas schaffen zu können. Das heißt, irgendwo muss ich schon zumindest so ein Plateau für mich haben, wo ich mich ausruhen kann. Weil wenn ich permanent nur laufe, 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 dann kommt wirklich irgendwann einmal der Stillstand, weil dann falle ich um und bin tot und habe nichts.
Ich darf ja auch mal mit dem zufrieden sein, was ich gerade habe, oder?
Genau, und aus dem Zufriedensein und das Genießen kann sich ja durchaus auch ein neues Ziel entwickeln, wo ich mich dann wieder annähern kann. Und deshalb finde ich das nicht wirklich hilfreich, sowas zu sagen. Ich brauche manchmal Stillstand, ich brauche manchmal auch Pausen und das macht ein Vermeidungsziel. Wenn ich versuche, etwas zu vermeiden, dann kann ich eben keine Pausen haben und dann bin ich permanent in diesem Hamsterrad und komme da nie raus und werde nie irgendwie glücklich sein, weil ich ja immer Angst haben muss, dass ich das alles wieder verlieren könnte, selbst wenn ich das erreicht habe, was ich haben wollte. Und deshalb vielleicht ein bisschen versuchen, umzudenken, okay, kann ich das anders für mich formulieren oder anders definieren? Was heißt für mich überhaupt? Wo ist der Punkt, wo ich zufrieden bin? Und dann darauf hinzuarbeiten und nicht versuchen zu vermeiden oder genauso mit glücklich sein. Wenn ich irgendwie vermeiden möchte, unglücklich zu sein, muss ich permanent was machen. Dann habe ich aber nie Zeit, um glücklich zu sein, weil ich ja nur damit beschäftigt bin, dass ich vermeiden muss, unglücklich zu sein. Und dann kann ich das nicht genießen. Und das ist sehr, sehr schade. Und das sorgt auch dafür, dass ich eben dieses Gefühl des Nie-Zufriedenseins habe und dann echt permanent in so einem Stress bin, was ungesund ist, was mich frustriert, wo ich dann, weil das so anstrengend ist, wahrscheinlich irgendwann einmal weniger Kraft habe, dann wird es noch frustrierender und dann bin ich echt in so einer Spirale drinnen, die nach unten geht. Und deshalb Annäherungsziel wäre sehr hilfreich und auch anerkennen, was man schon alles kann und was, wie großartig man schon ist und was man schon alles geleistet hat und was man vielleicht schon alles überlebt hat.
Und das heißt ja auch nicht, dass ich dann, wenn ich das anerkenne, da stehen bleiben muss, oder?
Nein.
Selbst wenn ich mich mag, mich akzeptiert, darf ich ja trotzdem an mir arbeiten und mir noch Ziele setzen.
Ja, und das Leben geht sowieso weiter.
Ja.
Also das ist ziemlich fix, dass das Leben weitergeht, also bis zu einem gewissen Punkt, bis zum Tod halt. Und da kann eh noch sehr, sehr viel passieren. Also kann ich mir auch einmal eine kurze Pause gönnen und das genießen, um auch die Energie zu haben, mein nächstes Ziel zu erreichen.
Was hältst du von Affirmationen? Das sind ja diese Sätze, die es oft in Kalender, in Tagebüchern, auf Instagram-Seiten gibt. Ich bin schön.
Ich bin schön. Ich
Zum
bin
Beispiel.
Schön. Ich bin schön.
Was gibt's da noch?
Ich bin stark.
Ich bin stark und mache das Beste aus meinem Tag. Oder
ich
werde heute
schaffe
das.
Das
erleben.
Ja. Genau. Also ich finde, das kann funktionieren, tatsächlich. Das kann aus dem einfachen Grund funktionieren, dass Gedanken meine Gefühle beeinflussen und wenn ich was sage, dann denke ich das ja auch unweigerlich. Es sollte allerdings schon ein bisschen auch was mit der Realität zu tun haben. Also es wird wenig bringen, wenn ich sage, ich bin Gott, ich bin Gott, ich bin Gott, ich bin Gott, dass ich dann wirklich göttlich werde. Also das sollte eine Affirmation, kann super hilfreich sein, kann auch gut funktionieren bei so Achtsamkeits- und Meditationstrainings, wo man das einsetzen kann. Es sollte halt, wie gesagt, was mit der Realität zu tun haben. Warum es funktioniert ist, ist relativ einfach und die Politik macht sich das, glaube ich, manchmal zunutze. Wenn ich lang genug etwas behaupte, irgendwann fühlt sich's wahr an. Und deshalb funktioniert das sehr, sehr gut und das macht etwas mit uns, auch wenn sich das am Anfang gerade beim Thema Selbstwert, wenn ich jetzt gewohnt bin, von mir immer negativ zu denken und dann bewusst mir das vielleicht vorspiele oder auch vorsage immer
kann
wieder.
Kann sich da das spießen auch, oder? Mit dem, was ich eigentlich fühle und dann irgendwie falsch anfühlen oder so?
Es fühlt sich kurzfristig falsch an. Das ist super, wenn es sich kurzfristig falsch anfühlt, weil dann verändern wir etwas, weil das, was vorher war, ist ja das, was wir verändern wollen. Und Veränderung heißt immer auch, das fühlt sich zunächst einmal komisch an und falsch an. Und deshalb finde ich, kann Affirmation schon helfen. Es ist aber ziemlich sicher nicht das Allheilmittel, also wie es manchmal vielleicht auch verkauft wird, dass ich einfach nur jeden Tag 10 Minuten sagen muss, ich bin jetzt Raketenwissenschaftler, mich dabei in einen tranceähnlichen Zustand begebe und dann habe ich tatsächlich ein Doktorat in Raketenwissenschaften am Ende oder könnte eine Rakete leiten. Mir fällt gerade nichts anderes ein, aber du weißt, was ich meine. Also so funktioniert es nicht, aber wenn dieser Satz wirklich gut gemeint ist, dann macht er was mit uns. Wenn wir das hören und wenn wir auch mit uns selbst reden, also Selbstverbalisation, wie ich mit mir rede, macht ganz viel. Stell dir vor, oder wahrscheinlich machen das viele intuitiv. Du hast irgendeinen Auftritt, eine schwere Prüfung, musst vor anderen Menschen einen Vortrag halten und hast ein bisschen Angst. Und dann kannst du dir vorher einreden, das macht ja die Angst, ich werde da scheitern und das wird eine Katastrophe und ich werde anfangen zu stottern. Und das, genau diese Gedanken lösen dann noch mehr Angst aus, weil sobald ich es gedacht habe, ist es ja schon eine Möglichkeit, dann male ich mir das aus. Das macht dann auch was und die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann noch mehr Angst habe, dass es dann wirklich eintritt, ist sehr hoch. Wenn ich mir davor aber sage, hey, ich werde das schaffen, vielleicht finde ich, was super hilfreich ist, auch noch irgendwelche Erinnerungen, wo ich ähnliche Situationen schon einmal geschafft habe. Also sage ich, habe schon einmal vor ein paar Menschen gesprochen und das war gar nicht so schlimm. Und das habe ich gut gemacht und ich habe nachher gutes Feedback bekommen. Also ich kann mich schon selbst ein bisschen mit Affirmationen
aber
beeinflussen.
Ich finde es viel schöner eben, wenn ich die auf mich personalisiere, so wie das eben auch ist, wenn ich davor nervös bin oder so, wenn ich das auf meine Situation, auf meine aktuelle Ausgangslage irgendwo anpasse. Weil wenn da jetzt steht in meinem Kalender, heute wird ein großartiger Tag und jemanden in meiner Familie geht es gerade ganz schlecht und das ist irgendwie eine ganz, man hat am Kloß im Hals und es ist einfach ein drückendes Gefühl, weil eben im Umfeld gerade irgendwas nicht passt oder bei mir selbst oder ich eine negative Nachricht bekommen habe oder so, dann spießt sich das so sehr, dass ich das ja vielleicht gar nicht in die Richtung umleiten kann, möchte, vielleicht auch eben das Negative mal zulassen muss.
Auf jeden Fall,
und wenn ich das auf mich selbst abstimme, fühlt sich das irgendwie stimmiger an.
Oft. Das muss schon auch passen, finde ich. Also deshalb auch, es hat wenig Sinn, jetzt irgendetwas, was ich gar nicht will vielleicht oder was überhaupt nicht zur Situation passt. Also es muss schon passen. Aber wenn ich mit meinem Selbstwert zum Beispiel, mit meiner Selbstakzeptanz zu kämpfen habe, dann lohnt es sich schon, weil ich ja dann sehr oft in diesem Negativen bin und alles nur sehe, was bei mir nicht funktioniert. Sich immer wieder auch einmal vor Augen zu holen und das vielleicht auch aufzuschreiben und sich anzuhören oder aufzunehmen und immer wieder anzuhören, was denn da gut funktioniert. Also das macht schon was mit uns und das sollte personalisiert sein. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, weil der Kalender wird halt nicht wissen, was ich gerade brauche. Aber wenn man jetzt sagt, nur es geht unter Anführungszeichen nur um Selbstakzeptanz und Selbstwert, da kann ich mir ja Sachen überlegen und die können jeden Tag gelten, weil an meinem Selbstwert, da ändert sich ja nichts, egal was draußen gerade passiert, sondern sage, ich bin ein wertvoller, lustiger, erfolgreicher, in meinem, was ich halt definiert habe als Erfolg, erfolgreicher Mensch. Und wenn ich mir das ein paar Mal vorsage und ich kann vieles und ich schaffe vieles und mir ist schon sehr vieles in meinem Leben gelungen. Alleine wenn ich das jetzt bei mir sage, merke ich in der Sekunde, wie meine Mundwinkel ein bisschen nach oben gehen, wie sich mein Körper verändert, weil sich das einfach gut anfühlt. Und dafür ist es ja optimal. Und wenn man das in der Früh zum Start in den Tag macht, warum nicht?
Und eben für Leute, die sich damit vielleicht noch schwer tun oder viel Negatives sehen und das eben ein bisschen switchen wollen, können so Affirmationen quasi überhaupt mal aufzeigen, dass doch was Positives da ist dann, oder?
Ja, und wenn man das, gibt es ja im Internet auf YouTube ganz viele so Meditationsvideos auch mit Affirmationen. Mhm. Und das kann schon ein bisschen was bewirken. Also es ist genauso wie bei den Politikern. Wenn ich was oft und ständig wiederhole, desto öfter ich etwas höre, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es irgendwann auch mal glaube. Und gerade wenn ich mit ein Selbstbild, ein Selbstkonzept von mir habe, dass halt ich bin der letzte Dreck ist und dann höre ich halt tatsächlich, ich muss halt wirklich oft machen. Also wenn ich es einmal mir vorsage, wird es nicht funktionieren, aber kann es zumindest, es wird jetzt nicht das um 180 Grad drehen, aber es kann die Tür so einen Spalt aufmachen zunächst einmal, dass da auch die Möglichkeit besteht, dass dieser ich bin der letzte Dreck nicht ganz stimmt. Mhm. Und da haben wir ja schon den ersten Schritt. Und das ist ja dann dorthin, wo wir hingehen wollen. Also kann es durchaus helfen. Ich würde es halt nicht als Allheilmittel einsetzen und sagen, ich kann mir jetzt alles wegaffirmieren. Mhm. Und wenn ich jetzt große Ängste habe, dann muss ich sagen, ich habe keine Angst, ich habe keine Angst, ich habe keine Angst. Kann die Angst ein bisschen mindern, aber hängt tatsächlich dann sehr davon ab, was konkret das Problem ist.
Mhm. Aber es gibt wahrscheinlich niemanden, für den positiver Self-Talk nicht geeignet wäre, oder?
Das lohnt sich immer tatsächlich. Mhm. Und auch sich selbst auf die Schulter klopfen macht viel. Also das ist wirklich angenehm. Probier das einmal aus vor dem Spiegel und klopf dir auf die Schulter und lach dir dabei ins Gesicht im Spiegel. Das verändert was tatsächlich, weil ja unsere Gefühle auch mit unserem Körper oder unser Hirn mit unserem Körper permanent im Austausch ist. Und wenn ich dann Bewegungen mache, die jetzt auch nicht so zu meinem Gefühl passen, dann sendet mein Körper sofort das Signal, hey, eigentlich sollte es gerade sowas wie Stolz sein. Und das löst was aus. Also das funktioniert schon.
Mhm. Du darfst doch mal stolz sein, ohne dass es eingebildet ist.
So ist es, ja.
Hallo, Sarah hier aus Bruck an der Mur. Und zwar, ich würde gerne wissen, wieso wir uns eigentlich immer vergleichen müssen und wo die Grenze ist zwischen gesundem und ungesundem Vergleich. Weil ich denke mir, immerhin ist unser ganzes Schul- und Wirtschaftssystem genau darauf aufgebaut. Und ich frage mich, wie kann ich mich selber akzeptieren und trotzdem wachsen und nicht stehen bleiben? Also, und wie funktioniert das einfach auf eine gesunde Art und Weise?
Also vergleichen, nicht zu vergleichen, können wir mal ausschließen. Das geht nicht, weil wir Menschen vergleichen uns permanent. Und das ist eben auch im Schulsystem, im Wirtschaftssystem wahrscheinlich deshalb. Aber selbst wenn wir das nicht hätten, wir würden uns permanent vergleichen, weil vergleichen positiv eigentlich gedacht dazu ist. Vergleichen ist, dass es positive Wirkungen hat. Also wir sollten dadurch Informationen über uns selbst gewinnen. Wo stehe ich? Wo bin ich? Wir haben die Fähigkeit von anderen dadurch zu lernen. Wir fühlen uns im besten Fall ein bisschen besser, wenn wir uns vergleichen, also wenn wir uns nach unten vergleichen oder auch wenn wir uns nach oben vergleichen, dann kann das super motivierend sein für uns. Und ungesund wird es dann, wenn nichts mehr von diesen positiven Eigenschaften beim Vergleichen bei mir herausschauen. Also so kann man es kurz zusammenfassen. Wenn Vergleichen mich nur noch in selbst abwertet, wenn es mich nur noch mehr frustriert, wenn es mir vielleicht nur noch mehr Angst vorm Leben macht, wenn mein Selbstwert dadurch immer weiter nach unten geht, dann ist Vergleichen schlecht, dann schadet es uns. Und gesundes Vergleichen, oder warum das so passiert, ist gesundes Vergleichen heißt auch faires Vergleichen. Also wir sind da sehr unfair oft. Wir vergleichen uns mit Menschen, mit denen wir uns nicht vergleichen können. Also es ist so ein bisschen Äpfel-Birnen-Vergleichen. Ich kann mich halt nicht mit jemandem vergleichen, der ganz andere Voraussetzungen, sei es jetzt körperlich, sei es aber auch beruflich, sei es finanzieller Natur, was auch immer ist, der ganz anders ins Leben vielleicht gestartet ist, da ist es unfair, mich zu vergleichen, weil dann ist logisch, dass ich dann am Ende als kleiner Loser aussteigen werde, sondern ich sollte versuchen, mich fair zu vergleichen, also auf einer horizontalen Ebene und halt schauen, okay, mit wem kann ich mich wirklich vergleichen, und im Vergleich dazu, dann kann es diese positiven Sachen wieder hervorrufen. Das macht absolut Sinn. Wenn es wirklich nur noch ins Negative geht, dann ist meine große Bitte dann auch, sich professionell Hilfe zu holen. Und das ist gerade im Bereich bei Jugendlichen und jungen Menschen, aber auch natürlich bei Älteren, die viel auf Social Media ist, da wird es wirklich immer mehr auch zu so einer Vergleichsfalle, weil wir ja da ganz wenig von den realen Verhältnissen der Menschen sehen, sondern nur das sehen in Wirklichkeit, was die anderen uns sehen lassen wollen. Also das sehen wir ja nur den Ausschnitt, der perfekt ist oder wie sich der andere Mensch gerne präsentiert. Das im Übrigen, ich habe das letztens bei mir selbst gemacht, das ist voll spannend. Wenn man sich so ein bisschen unsicher ist, wer man selbst sein möchte oder so, dann lohnt es sich, seinen eigenen Insta-Account anzuschauen, weil da ist man so unbewusst, irgendwie zeigt man sich halt so, wie man gerne wäre oder wie man gerne sich präsentieren würde. Und wenn man da ein bisschen so auf so einem Selbstfindungstrip ist oder mal ein bisschen mehr über sich erfahren möchte, kann man sich gerne auch einmal seinen eigenen Account anschauen und schauen, okay, wie würde ich eigentlich gerne sein? Weil das spiegeln wir da gut wieder. Auf jeden Fall, das kann zur Gefahr werden, weil wir uns dann vergleichen mit einer Momentaufnahme, die inszeniert ist und die nichts mit der Realität zu tun hat. Und wir vergleichen es aber mit unserem realen Leben und vor allem gerade mit dieser Situation, in der ich gerade bin. Und oft ist es ja so, dass wir auf Social Media gehen, wenn es uns nicht so gut geht, also wo wir eh schon unten sind. Und dann sehen wir diese Flut an Informationen, wo alles perfekt ist und sind gerade in einem Moment, wo es uns gerade nicht so gut geht. Und dann ist natürlich diese Fallhöhe enorm. Also das ist ein enormer Unterschied. Wenn es mir nämlich super gut geht und ich gerade in so einem High bin und ich dann auf Instagram gehe, dann wird es wahrscheinlich gar nicht so schlimm sein, aber dann fällt es mir wahrscheinlich auch nicht so auf, weil dann überwiegen diese positiven Sachen. Also wichtig ist beim Vergleichen, Vergleichen hilft, ja, und Vergleichen für sich positiv einzusetzen. Also nicht vergleichen im Sinne, werte ich mich ab, dann sollte ich was dagegen unternehmen. Fair vergleichen, ganz, ganz wichtig. Und wirklich diese positiven Sachen herausstreichen. Also für mich was rausholen, dann macht es Sinn. Und sonst kann es schwierig werden.
Und selbst wenn das jetzt zum Beispiel auf Social Media eben super cool ausschaut, boah, der hat einen Beruf, der ist so weit gekommen, ist vielleicht eher auch Influencer, möchte ich auch werden, da auch das Große und Ganze zu sehen, oder? Auch mal denken,
ja.
Will ich vielleicht das genau erleben, was der teilt, aber will ich denselben Alltag haben? Will ich so viel Zeit da rein investieren?
Und die haben auch ganz normale Alltagssorten. Ich habe dank dieser Sendung hier ein paar Influencer kennenlernen dürfen. Und ja, natürlich sind das sehr spannende und großartige Menschen, aber es sind genauso Menschen und die müssen auch aufs Klo und die haben auch manchmal Beziehungsprobleme und die haben auch sonst, denen geht es nicht immer gut. Und das ist völlig normal. Aber natürlich, logischerweise, ich würde ja auch selten, außer es ist mir ein Bedürfnis, ein Bild von mir online stellen, wo es mir wirklich scheiße geht, wo ich ganz scheiße ausschaue und wo ich am Boden bin. Also das macht ja fast keiner, das machen wir selber nicht. Ich habe es so lustig gefunden, wir haben gestern irgendwie Selfies gemacht für unseren Insta-Account und da war die Vorgabe von der Redaktion, ein normales Bild zu machen, also ohne irgendetwas zu machen. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe mir echt schwer getan, das beim ersten Selfie zu belassen, weil, das schaut jetzt nicht, und das war ja die Vorgabe, einfach eine Momentaufnahme, wie es gerade wirklich ist, zu machen, und es war mein erster Reflex irgendwie, gefalle ich mir jetzt nicht, ich mache sicherheitshalber noch eins und ich könnte in die andere Richtung schauen. Und
wie war das besser. Früher mit dem Fotoapparat, wo man nur ein Foto knipsen
hat? Ja, das war super, weil da hat man ein bisschen mehr von der Realität gesehen und da habe ich mich dann gestern echt selber erwischt und gesagt, es ist ja egal, soll ja nur eine Momentaufnahme sein, aber das ist halt in uns allen drinnen und deshalb habe ich so, ich habe dann selber über mich lachen müssen und dachte, okay, schau, jetzt ist die Aufgabe so und dann selbst da, wo die Aufgabe so klargestellt ist, mach einfach nur ein Foto von dir selbst und egal, wie es ausschaut, sondern wie es halt jetzt gerade ist. Und ich musste sofort dann, ich mache vielleicht noch eins, weil so möchte ich nicht, dass ich ausschaue.
Und dann haben wir da Facetune drüber gehaut oder irgend so eine Foto-App eben, dass du einfach mal siehst oder um den Vergleich darzustellen, was bedeutet Instagram versus Reality.
Ja, und in der Realität schaut es dann, ich habe dann wirklich das erste Foto genommen. Also es hat mich Überwindung gekostet, muss ich ehrlich sagen. Also, weil das ist so in uns drinnen, oder? Das, um Gottes Willen, das ist sie.
Voll, oder auch wenn wir jemandem das Handy geben, mach ein Foto, bin ich fast enttäuscht, wenn der nicht mindestens 5 macht.
Ja, und das ist ja auch nicht schlimm, weil wir wollen ja auch gut ausschauen, aber es zeigt halt so deutlich, dass das, was wir auf Instagram sehen, hat halt nichts, nicht so oft immer was mit der Realität zu tun. Also da ist ganz viel Bearbeitung und ins beste Licht gerückt und deshalb da ein bisschen aufpassen beim Vergleichen mit Influencer.
Voll. Danke, dass du hier bist. Krone Hit Psychotalk jeden Mittwoch ab 22 Uhr auf Krone Hit oder gerne, so wie jetzt, zum Nachhören im Podcast. Lass gerne eine Bewertung da und folg uns auf Insta, würde uns freuen, psychotalk.at.
Der Krone Hit Psychotalk. Hol dir Hilfe und Infos auf kronehit.at.